Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, Herr Professor Christensen, für die freundliche Einführung und herzlichen Dank an die anderen Organisatoren dieser Ringvorlesung. Es ist mir eine große Ehre, bei einer solchen Veranstaltung teilnehmen zu können, und es ist mir eine ganz besondere Ehre, eine Vortragsreihe fortzusetzen, die sich dem Andenken des größten oder eines der größten Söhne ihrer Stadt widmet, nämlich dem Andenken von Gauss. Und Gauss ist unter anderem ja mit der Entdeckung, mit der Erforschung der Magnetfelder verbunden. Und ich glaube, sagen zu können, dass Magnetfelder auch zum Inhalt meiner wissenschaftlichen Forschung geworden ist. Und ich freue mich deswegen besonders, dass ich die Gelegenheit habe, Ihnen heute etwas aus unserer Arbeit zu berichten. Ich werde mich im Wesentlichen konzentrieren auf die Arbeit, die wir am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn durchführen, und ich bin froh, auch sagen zu können, dass wir mit unserem 100-Meter-Radioteleskop in Bonn zu einer der führenden Gruppen auf diesem Gebiet geworden sind und dass die Max-Planck-Gesellschaft auf diesem Gebiet einen inzwischen sehr guten Namen bekommen hat. Das verdanke ich nicht zuletzt auch einem meiner Lehrer, Herr Professor Wilibinski, der im letzten Jahr emeritiert wurde, einer der Direktoren unseres Instituts. Eine traurige Anmerkung, leider hat die Max-Planck-Gesellschaft aus Finanzgründen diese Direktorenstelle nicht wieder neu besetzt, und wir hoffen, dass das aber sehr bald nachgeholt wird und dass auch in der Max-Planck-Gesellschaft sich die Meinung durchsetzt, Magnetfelder sind nicht nur überall, sondern Magnetfelder sind auch wichtig. Und davon bin ich schon seit langem überzeugt, und ich hoffe, dass ich Sie heute Abend auch davon überzeugen kann. Magnetfelder sind nicht eine esoterische Spinnerei oder etwas für ein paar exzentrische Wissenschaftler, die sonst nichts anderes zu tun haben. Oder noch schlimmer, Magnetfelder, das ist ein Taschenspielertrick aller der Wissenschaftler. Wenn die nicht mehr weiterkommen, dann werden Magnetfelder aus dem Hut gezogen. So wie es von vielen meiner Kollegen heute immer noch behauptet wird, Magnetfelder sind Bestandteil und ein wichtiger Bestandteil unseres Kosmos. Nun, diese alte Banknote habe ich in meinem Archiv noch gefunden, also als Andenken von Carl Friedrich Gauss. Ist leider kein Magnetfeld auf dieser Banknote abgebildet, nur die Stadtkulisse von Göttingen und die gaussische Normalverteilung. Das heißt also, es sind Dinge abgebildet, mit denen wir als Wissenschaftler ständig zu tun haben, mit denen wir arbeiten. Nun, die Verbindung zwischen Gauss und Einstein wird im nächsten Vortrag in zwei Wochen, glaube ich, genauer untersucht, und deswegen werde ich mich mit Einstein heute nicht beschäftigen und auch nicht krampfhaft versuchen, Einstein heute in meinen Vortrag einzubauen. Schließlich haben wir hier in Göttingen ja das Gauss-Jahr und nicht das Einstein-Jahr, wie ich also heute gelernt habe. Das heißt also, hier in Göttingen ist eine kleine Insel, der also das Einstein-Jahr überdeckt wird von etwas noch Wichtigerem. Aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, diese einzige Banknote von Einstein, die mir unter die Finger geraten ist, Ihnen doch zu zeigen. Das ist eine israelische Banknote. Ich glaube, Schekel heißt die Einheit oder hieß sie. Und da ist Einstein abgebildet worden. Die Banknote gibt es leider inzwischen auch nicht mehr. Also so viel zur Geschichte. Ich werde Sie nicht weiter mit geschichtlichen Dingen malträtieren. Ich kenne mich da nicht besonders gut aus. Da gibt es andere Redner, die das sehr viel besser können. Fangen wir also mit dem Thema an. Ich möchte Sie ganz kurz, weil ich nicht davon ausgehe, dass Sie nun astronomisch eine sehr ausführliche astronomische Bildung haben, einen kurz einführen in die Welt der Galaxien, damit Sie kurz wissen, worum es heute geht, bevor ich dann zu den Magnetfeldern komme. Das ist also eine typische Galaxie. Das ist eine Galaxie mit dem Katalognamen M31 Messier-Katalog, und diese zeige ich Ihnen, weil es meine Lieblingsgalaxie ist, die ich also ausführlich beobachtet habe in unserem Teleskop in Effelsberg. Und es ist nämlich eine Nachbargalaxie. Eine Galaxie, die so ähnlich aussieht wie unsere eigene, genauso groß ist, vor unserer Haustür liegt, läppischen 2 Millionen Lichtjahren Entfernung für astronomische Maßstäbe, also vor unserer Haustür. Das ist eine sogenannte Spiralgalaxie, wie Sie sehen können, an diesen außenliegenden Armen aus Gas, Sternen und Staub, in der Mitte ältere Sterne, die etwas gelblicher leuchten, draußen die blau leuchtenden jungen Sterne. Wenn man Spiralen mehr von oben sieht, dann sehen die etwa so aus wie hier. Das ist M51 in den Jagdtunnen, jedem Amateurastronomen bekannt. Ein wunderschönes Spiralmuster, was vermutlich die Ursache an diesem Begleiter hat, der also diese Spiralarme hier erzeugt. Auch auf diese Galaxie werde ich später wieder eingehen. Und dann eine der schönsten Galaxien am Himmel, immer noch eine Messier-Nummer, das heißt Messiers Katalog, haben sie Aufnahme gefunden und im 18. Jahrhundert waren sie bereits in Teleskopen entdeckt worden, ohne zu wissen, was es genau war, wusste nicht, dass das selbstständige Milchstraßensysteme waren, das wissen wir erst heute. Das ist also ein Objekt am südlichen Sternenhimmel hier, M83, eine sogenannte Balkengalaxie. Die Spiralarme setzen weiter außen an und in der Mitte gibt es eine sehr seltsame, bis heute unverstandene Struktur eines Balkens aus Sternen. Dann gibt es die Monster im Weltall. Die Monster sind große elliptische Galaxien, M87 im Sternbild der Jungfrau. Ein Objekt, was zu den größten Galaxien gehört, die wir kennen. Eine Masse von mehr als einer Billion Sonnenmassen, also mindestens 10-mal mehr als unsere eigene Milchstraße hat. Und da unten sind so seltsame Begleiter. Und wenn man bei einer höher aufgelösten Aufnahme mit dem Weltraumteleskop Hubble nachsieht, dann stellt man fest, dass diese kleinen Begleiter ihre Fortsetzung finden weiter nach innen und dort offensichtlich im Zentrum dieses Objektes etwas Besonderes passiert. Und das ist etwas, was uns als Radioastronomen ganz außerordentlich interessiert, eine sogenannte aktive Galaxie, aber im Optischen zunächst mal unscheinbar als elliptische Galaxie klassifiziert. Dann gibt es elliptische Galaxien mit solchen Staubringen. Diese Staubringe dürften eigentlich nicht sein. Das ist so eine Mischung aus elliptischer Galaxie und Spiralgalaxie. Diese seltsamen Objekte, Sombrero-Nebel M104, deutet an, dass da etwas Schlimmes passiert ist, eine kosmische Katastrophe, dass dieser Staubring erst später um diese Galaxie umgelagert wurde. Das heißt also, diese große Galaxie muss sich Material von außen angezogen haben und das Material von anderen Galaxien, was sehr staubreich war und gasreich, das hat sich offensichtlich so wie eine Hutkrempe um diese ältere Galaxie herum gelegt. Das ist also etwa das, was man am Himmel sehen kann. Und es gibt dann kleinere Objekte, die große Magellanische Wolke, LMC, Large Magellanic Cloud, am Südhimmel, eine Zwerggalaxie, irreguläre Zwerggalaxie ohne Spiralstruktur. Die kleinen Objekte haben also keine Spiralarme mehr, haben zwar Gasnebel und Sterne, aber keine erkennbare, geordnete Struktur mehr. Und am unteren Ende der Galaxien gibt es dann die Zwerggalaxien noch. Und diese Zwerggalaxien, hatte eigentlich ein Bild davon erwartet jetzt, die sind also kaum noch von einem Sternhaufen zu unterscheiden, haben nur noch einige wenige hunderttausend einzelne Sterne. Edwin Hubble hat dann im letzten Jahrhundert versucht, die Milchstraßensysteme zu klassifizieren, hat sie klassifiziert als elliptische Systeme, spiralförmige Systeme und spiralförmige Systeme mit Balken hier, ohne Balken und mit Balken. Und Hubble glaubte, das sei eine Entwicklungsreihe gewesen. Er glaubte, dass sich die Milchstraßensysteme von rechts nach links entwickeln. Das sind also die jungen oder sind die alten Galaxien, die heißen heute immer noch so, aber wir wissen, sie sind alle gleich alt. Die haben sich nur verschieden schnell entwickelt. Elliptische Galaxien entwickeln sich sehr viel schneller als spiralförmige. Der Grund dafür, glaubte man früher, sei die Rotation. Wir wissen heute, dass wahrscheinlich Wechselwirkung, Begegnung zwischen Milchstraßensystemen der wahre Grund dafür ist, dass elliptische Galaxien ihren gesamten Vorrat an Gas in Sterne umgesetzt haben, wogegen die Spiralsysteme immer noch relativ jugendlichem Aussehen sind, das heißt also immer noch große Mengen an Gas besitzen. Nun, alles das bezieht sich nur auf das Gas und die Sterne. Magnetfelder kommen erst etwas später ins Spiel. Nun, nochmal zu diesen Entwicklungen. Hier ist ein Objekt, die sogenannte Mäusegalaxie mit einer NGC-Nummer. NGC ist ein anderer Galaxienkatalog, der schon 4 Stellen hat. Da können Sie sehen, da sind schon sehr viel mehr Objekte als im alten Messier-Katalog. Solche Wechselwirkungen zwischen Milchstraßensystemen sind im Weltall sehr viel häufiger, als man früher glaubte. Und vor allen Dingen im frühen Universum, als das Universum viel kleiner war und alle Galaxien viel näher beieinander waren, waren diese Wechselwirkungen sehr viel häufiger als heute. Deswegen glauben wir, dass der Typ einer Spirale und das Aussehen einer Spirale auch wesentlich durch solche Wechselwirkungen beeinflusst worden ist. Und Wechselwirkungen können also tänzerisch sein, wie hier zwei Galaxien umeinander herumtanzen. Sie können aber auch sehr viel dramatischer sein, wie hier die Antennengalaxie, wo zwei Galaxien frontal kollidieren, einen enormen Ausbruch an Sternbildung erleiden. Hier sind also sehr viele junge Sterne, gewaltige Mengen von jungen Sternen. Hier ist das Gas komprimiert, dicht komprimiert. Hier wird es dann im Laufe der nächsten Millionen Jahre neue Millionen von neuen Sternen geben, also ein katastrophaler Kollaps hier von zwei gleichberechtigten Partnern hier. Sie können sich vorstellen, wenn der eine etwas größer ist als der andere, dann passiert sowas wie vorhin gesehen, das heißt, der Große verschluckt den Kleinen, das nennen wir dann den kosmischen Kannibalismus. Also alles das sind interessante Fragen, die heute von den optischen Astronomen untersucht werden. Nun, eine wichtige Information, die ich Ihnen noch geben wollte, wie sieht denn nun unsere eigene Milchstraße aus, von außen betrachtet, wie ist also unsere eigene Milchstraße, eben das Ganze einzuordnen. Das ist auch ein altes Bild aus meinem Archiv, das ist nämlich das, was ich in Bochum in meiner Diplomarbeit gemacht habe, nämlich die Milchstraße zu untersuchen als Milchstraßensystem. Wie sieht also unsere Milchstraße als Gesamtsystem aus? Dazu habe ich damals Aufnahmen ausgewertet des gesamten Nachthimmels auf der südlichen Hemisphäre und da können Sie auf dieser Weitwinkelaufnahme sehr schön erkennen, dass hier so eine Art von Milchstraßensystem von der Seite betrachtet zu erkennen ist und in der Tat ist unsere Milchstraße ebenfalls ein Spiralsystem. Man kann es schon hier erahnen und das Modell zeigt, also wir sind irgendwo draußen auf einem der äußeren Spiralarme hier und unser Objekt, unsere Milchstraße sieht etwa so aus. Keine besonders schönen Spiralarme, aber offensichtlich ein Spiralsystem, ebenso ähnlich wie das in dem, im Sternbild der Andromeda, im Sternbild wie das Objekt M31. Unsere Sonne sitzt in einem kleinen Spiralarm hier, die einige der bekannten Sterne in der Nähe hier, bewegt sich also aus dem Spiralarm hier heraus, wird irgendwann mal in ein Gebiet geringerer Gasdichte kommen, dann sehen wir ein paar mehr Sterne am nächtlichen Himmel, das wird aber noch etliche Zeit dauern hier. So etwa müssen wir uns das also vorstellen und die Entfernung zum Zentrum unserer Milchstraße ist also etwa 30.000 Lichtjahre. Die gesamte Milchstraße hat einen Durchmesser von rund 100.000 Lichtjahren. Von der Seite sieht unsere Milchstraße so aus. Wir haben ein solches diskusförmiges System. Die Sonne sitzt also hier etwas am äußeren Rand. Hier sitzen die Spiralarme drum und dann ist die Milchstraße umgeben von einem Halo aus alten Sternen, aus Kugelsternhaufen und tja, noch aus anderem Material, was wir auf diesem Bild nicht sehen, worauf ich dann später zu sprechen komme. Dieses Monstrum, was ich hier am Anfang zeigte, M87, ist das zentrale Objekt, das zentrale Galaxie des sogenannten Virgo-Haufens. Virgo-Haufen ist eine Ansammlung von Tausenden von Milchstraßensystemen einer Entfernung von etwa 50 Millionen Lichtjahren von unserer Milchstraße. Das ist die sogenannte lokale Gruppe. Die Milchstraße, die Magellanischen Wolken, Andromeda-Galaxie, M33, da rechnen wir zur sogenannten lokalen Gruppe. Und andere bekanntere Objekte, M51 habe ich Ihnen gezeigt, sind auch in der Nähe anzusiedeln. Und das ist also die nächste hohe Konzentration von Milchstraßensystemen. Und eine interessante Information, die wir in den letzten Jahren gesammelt haben oder die optischen Astronomen gesammelt haben, ist, dass es diese Milchstraßensysteme in ihrer Vielfalt offensichtlich seit sehr früher Zeit im Universum bereits gab. Das ist eine tiefe Aufnahme des Hubble-Weltraumteleskops und auf dieser Aufnahme sind nur Milchstraßensysteme zu sehen. Das ist ein winziger kleiner Ausschnitt vom Himmel an einer Stelle, wo es keine Vordergrundsterne aus unserer eigenen Milchstraße gibt, nur wenige Bogenminuten und auf diesem Bild sind hunderte von Milchstraßensystemen zu erkennen. In sehr, sehr großer Entfernung, zum Teil in Millionen von Lichtjahren Entfernung. Wir schauen also hier in die Vergangenheit, wie das Universum war vor nicht nur Millionen, wie vor Milliarden von Jahren das Universum aussah. Und es sieht im Grunde genauso aus wie heute. Es ist also angereichert von Milchstraßensystemen aller verschiedenen Formen hier. Das heißt also, die Entwicklungsstufen der Milchstraßen waren vor einigen Milliarden Jahren bereits abgeschlossen. Die Entwicklung hat sich in den ersten wenigen Milliarden Jahren des Universums abgespielt und seitdem ist etwa hat das Universum sich nicht mehr wesentlich verändert in seinem Aussehen. So, das habe ich mal so zusammen am Ende des ersten Teils zusammengestellt, was so im Moment die brennenden Fragen sind, die Galaxienforscher bewegt. Wann und wie sind Galaxien entstanden? Woraus besteht die dunkle Materie? Haben Galaxien ein zentrales schwarzes Loch? und wie entstehen Spiralarme. Das ist das Moment, was aktuell in der Galaxienforschung diskutiert wird. Nun wird jetzt so allmählich bei Ihnen die unruhige Frage auftauchen, was hat das nun alles mit Magnetfeldern zu tun? Ich kann es Ihnen leider nicht sagen. Möglicherweise ist vielleicht die ein oder andere Frage mit Hilfe von Magnetfeldern leichter zu beantworten. Wir wissen es aber nicht. Es gibt einfach zu wenig Leute, die sich mit diesem Gebiet beschäftigen. Und nur zu dem letzten Thema, wie entstehen Spirale, haben wir die ersten Ansätze gemacht, wo wir zeigen konnten, dass eventuell Magnetfelder eine wichtige Rolle spielen könnten. Wenn es mir gelingen würde, zu zeigen, dass die dunkle Materie durch Magnetfelder erklärt werden kann und vielleicht irgendeine magnetische Form ist, dann wäre ich dem Nobelpreis sehr nahe. Aber ich fürchte, das wird mir nicht mehr gelingen. Dazu brauchen wir noch viele andere Forschergenerationen, um das Rätsel der dunklen Materie, von der dunklen Energie mal ganz zu schweigen, die ist noch viel schlimmer, lösen zu können. Also bescheiden wir uns mal etwas und beschäftigen uns mit etwas naheliegenderen Dingen, zum Beispiel eben mit den schwarzen Löchern und den Spiralarmen. Das reicht uns also schon mal völlig aus. So, jetzt kommen wir endlich zu den Magnetfeldern, nachdem ich also nach der langen Einleitung Ihnen erklärt habe, wieso Milchstraßensysteme überhaupt für Forscher interessant sind. Magnetfelder sind ein Wechselspiel geladener Teilchen, ganz grob gesagt. Überall da, wo es geladene Teilchen gibt und wo sich diese geladenen Teilchen bewegen, gibt es Magnetfelder. Und das heißt überall im Universum. Das ganze Universum ist voller geladener Teilchen. 99% des Universums, wenn wir jetzt mal von dieser ominösen dunklen Materie absehen, 99% des sichtbaren Universums, sagen wir mal präzise, ist geladen. Das heißt, es gibt geladene, freie geladene Teilchen, das Innere der Sterne, der gesamte interstellare Raum, wahrscheinlich der intergalaktische Raum. Alles das ist geladene Materie, heiße geladene Materie und diese Teilchen bewegen sich. Das heißt, es gibt überall dort auch Magnetfelder. Und diese Magnetfelder sind dadurch zu messen, dass man zum Beispiel so im Stile von Carl Friedrich Gauss eben kleine magnetische Steine nimmt und die als Kompassnadel dazu benutzt, um die Magnetfelder auszumessen. Das mag ja nun bei unserer Erde funktionieren. Die Frage ist nun, wie können wir Magnetfelder in weit entfernten Milchstraßensystemen messen? Und wie sind wir überhaupt darauf gekommen, dass es in weit entfernten Milchstraßensystemen überhaupt Magnetfelder geben könnte? Man muss also klar sagen, bis vor einigen Jahrzehnten war die Existenz von Magnetfeldern in Milchstraßensystemen völlig umstritten. Es war nicht klar, ob es die überhaupt gibt. Natürlich gab es Magnetfelder, waren bekannt auf der Erde. Auf der Sonne hatte man Magnetfelder entdeckt vor knapp 100 Jahren. Aber in anderen Milchstraßensystemen, das war völlig unklar, ob es dort so etwas wie Magnetfelder geben könnte. Wir müssen also zu anderen Methoden greifen, als uns irgendwelche Engelchen nehmen, die dann mit den magnetischen Steinen durch Milchstraßensysteme fliegen, uns dann durch irgendeine mystische Botschaft dann die Magnetfeldstärken bestimmen. Wir müssen also von den magnetischen Steinen wegkommen, Kompassnadeln werden wir nicht bekommen. In Milchstraßensystemen, wir haben leider auch keine Eisennadeln. Es gab mal Leute, die glaubten, vielleicht gibt es doch im Universum Eisennadeln. Das wäre wunderbar, weil die würden sich schön ausrichten entlang der Magnetfeldlinien, so wie hier die Eisenfeilspäne sich ausrichten können. Aber dummerweise gibt es sowas im Universum nicht. Wir müssen also von den Eisenfeilspänen weg und müssen mal gucken, das ist ein solcher Stabmagnet. Wo fließen Ströme? Das ist das Magnetfeld eines stromdurchflossenen Leiters. Der Strom fließt also senkrecht zur Tafelebene. Und ein ringförmiges Magnetfeld entsteht um diesen Stromleiter herum. Das heißt also, wir müssen sehen, wo gibt es Ströme im Weltall und wo finden wir dann entsprechende Magnetfelder. Und da fällt uns immer sofort als erstes Beispiel die Sonne ein. Auf der Sonne kann man Magnetfelder in Aktion direkt sehen. Und die Sonne ist ein fantastisches Beispiel dafür, wie wir gelernt haben in den letzten Jahrzehnten, wie ein Stern fast vollständig durch die Magnetfelder bestimmt wird. Alles, was wir auf der Sonne sehen, ist magnetisch. Ich könnte jetzt also einen langen Vortrag über die Sonne halten, aber da gibt es also hier in Göttingen mehr Kollegen, die das sehr viel besser können und auf dem Gebiet auch forschen. Und deswegen möchte ich Ihnen nur mein Lieblingsbild zeigen, eine Aufnahme im Röntgenbereich des Satelliten TRACE. Was Sie hier sehen, das ist sozusagen abgebildetes Magnetfeld. Das ist heißes Gas, was sich entlang der Magnetfeldlinien ausbreitet. Sie sehen die Magnetfeldlinien hier direkt sozusagen in natura. Und das ist mein persönlicher Traum. Sowas würde ich gerne mal in Milchstraßensystemen sehen. Und ich bin fest davon überzeugt, in Milchstraßensystemen gibt es sowas auch. Nur haben wir im Moment noch nicht die Auflösung und noch nicht die technischen Möglichkeiten, um sowas zu sehen. Ich glaube, dass es viele Ähnlichkeiten gibt zwischen den Magnetfeldern auf der Sonne und den Magnetfeldern in Milchstraßensystemen, nur können wir es im Moment noch nicht sehen, weil wir die Methoden noch nicht hatten. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Vor einigen Jahrzehnten waren solche Aufnahmen noch gar nicht möglich. Die Sonne ist also ein magnetischer Körper, hier ein Modell des Magnetfeldes der Sonne. Es gibt Magnetfeldschleifen, es gibt offene Magnetfeldlinien und da, wo die Schleifen auf die Photosphäre der Sonne treffen, gibt es also Aufheizungen, es gibt also magnetische Kurzschlüsse, es gibt Flares, es gibt Heizung des Gases durch Rekonnektion der Magnetfeldlinien. Alles das passiert auf der Sonne und vermutlich auch an anderen Stellen des Universums, wenn wir es nun noch mal endlich auch sehen können. Also leider muss die Sonne verlassen und möchte Ihnen nur noch, bevor wir dann jetzt endgültig zu den Galaxien kommen, Ihnen erläutern, wie nun diese Ströme letztendlich zu Magnetfeldern führen. Und da nutzen wir das Prinzip des Dynamos. Den Dynamo, den Sie kennen, das ist ein besonders altes Exemplar hier von Ihrem Fahrrad. Ein Dynamo ist einfach ein Gerät, was mechanische Energie in elektromagnetische Energie umwandelt. Nun, bei einem Fahrrad brauchen Sie kein Magnetfeld, sondern was Sie haben wollen, wollen einen Strom haben, damit Ihre Glühlampe leuchtet. Das heißt, hier wird mechanische Energie, Rotationsenergie umgesetzt in elektrische Energie, indem die Glühlampe leuchtet. Was wir im Universum aber bräuchten, das sind Magnetfelder, das heißt, Sie müssen Magnetfelder umsetzen. Und da haben sich viele, viele Theoretiker, unter anderem hier auch in Göttingen, mit dem Gedanken beschäftigt, wie könnte man durch Bewegung von Ladungen im Universum Magnetfelder erzeugen. Nun, das gelingt wahrscheinlich dadurch, dass man also erstmal turbulente Bewegungen braucht, turbulente Bewegungen, die solche Zellen hier produzieren. Das ist also ein Magnetfeld, was ursprünglich gerade war, wird durch seine solche turbulente Bewegung so verwirbelt. Dann braucht man noch eine drehende Kraft oder wie die Physiker sagen, eine Corioliskraft, die durch die allgemeine Rotation dieses Systems zustande kommt. Also wir müssen uns das an der Oberfläche eines großen Körpers vorstellen, zum Beispiel auf der Oberfläche oder im Innern der Sonne. Und diese drehende Kraft führt dann dazu, dass diese Schlaufen verdreht werden, verdrillt werden. Und da müssen viele dieser Schlaufen einfach zusammenwirken, müssen koordiniert zusammenkommen und dann kriegt man einen Verstärkungseffekt aus einem ursprünglichen Magnetfeld in dieser Richtung, wird ein Magnetfeld in dieser Richtung, was verstärkt wird. Und das ist das sogenannte Dynamo-Prinzip. Theoretisch funktioniert das im Computer wunderbar. Im Labor ist das immer noch nicht klar nachgewiesen. Es gibt viele Dynamo-Experimente in Karlsruhe und auch in Russland, in den USA, die versuchen, das im Labor nachzuweisen. Es funktioniert offensichtlich, nur können wir es aus irgendwelchen Gründen auf der Erde im Labor nicht besonders gut hinkriegen. Und der Grund dafür ist das einfach, dass die Verhältnisse im irdischen Labor ganz anders sind als im Universum. Das heißt, bei uns sind die Temperaturen viel zu niedrig, die Dichten viel zu hoch. Alles das macht die Sache erheblich schwieriger. Das heißt, die kosmischen Objekte können das sehr viel einfacher. Auf den Dynamo komme ich gleich nochmal zurück. Nun, das eigentlich Wichtige bei der Entdeckung der Magnetfelder in anderen Milchstraßensystemen, das sind die Radiowellen. Die Radiowellen haben uns ein Mittel gegeben, ein Hilfsmittel, ein Werkzeug an die Hand gegeben, um Magnetfelder zu untersuchen. Nun, bevor ich das Ihnen erläutere, muss ich Ihnen noch ein bisschen was zu Radiowellen sagen und sagen, was sind nun Radiowellen? Radiowellen sind einfach die Verlängerung der optischen Astronomie mit anderen Mitteln. Die optische Astronomie bewegt sich in einem winzig kleinen Fenster, dem sogenannten optischen Fenster im Bereich unterhalb von einem Mikrometer oder einem Tausendstel Millimeter Wellenlänge. Dann bei längeren Wellenlängen des elektromagnetischen Spektrums gibt es also die Infrarotstrahlung, Submillimeter-Millimeter Wellenstrahlung und dann schließt sich der riesige Bereich der Radiostrahlung an. Das Radiofenster ist ein sehr viel größeres Fenster als das optische Fenster, was im nächsten Bild zu sehen ist. Das optische Fenster ist das, was bis zum Erdboden durchkommt. Im Radiobereich kommt sehr viel mehr bis zum Erdboden durch. Alle Wellen von einigen Zentimetern bis einigen Metern Wellenlänge gelangen bis zum Erdboden. Das heißt, wir brauchen keine teuren Weltraumteleskope. Wir können also Radioastronomie vom Boden aus betreiben. Und nur wenn wir in den Submillimeter- und Millimeterbereich vorstoßen, dann wird es schwierig. Diese Berge hier sollen andeuten, dass das die Absorption der Atmosphäre ist. Die Röntgenstrahlung wird uns zum Glück vom Hals gehalten, aber auch im Infraroten absorbiert die Atmosphäre nur im Radio. Gebäudebereich haben wir ein offenes Fenster. Es gibt also zwei Fenster zum Weltall, vom Erdboden das optische Fenster und das Radiofenster. Aber das Wichtige ist, dass eine ganz wesentliche Komponente der Radiostrahlung eben uns Magnetfelder zeigt. Und deswegen nennen wir unser 100-Meter-Teleskop in Effelsberg, leider inzwischen nur noch das zweitgrößte vollbewegliche Radioteleskop der Welt, aber mit Sicherheit immer noch das schönste vollbewegliche Radioteleskop der Welt. Deswegen nennen wir das auch das größte Magnetometer der Welt. Das ist also ein Magnetfeldmessgerät für uns geworden. Und der Grund dafür ist, dass es einen ganz wichtigen Strahlungsprozess gibt, den wichtigsten Strahlungsprozess überhaupt im Radiobereich, der direkt mit Magnetfeldern verbunden ist, und das ist die sogenannte Synchrotronstrahlung. Synchrotron hat was mit Teilchenbeschleunigung zu tun, mit irdischen Synchrotrons. Dort ist diese Strahlung auch beobachtet worden, aber erklärt wurde sie zum ersten Mal, und das ist auch interessant, von einem deutschen Physiker in Freiburg, von Karl Otto Kippenheuer, der interessanterweise im Jahre 1951 auf die Idee kam, dass Teilchen, die um Magnetfeldlinien herumwirbeln, dass die Synchrotronstrahlung aussenden könnte und dass man damit die Radiostrahlung unserer Milchstraße erklären könnte. Das war also interessant, dass ein Sonnenphysiker auf diese Idee kam. Wenn also schnelle geladene Teilchen herumfliegen, dann senden sie in der Vorwärtsrichtung elektromagnetische Strahlung aus, und wenn sie fast Lichtgeschwindigkeit haben, 99,9999% der Lichtgeschwindigkeit haben, kosmische Strahlung nennen wir das, dann wird dieser Strahl ganz scharf in Vorwärtsrichtung konzentriert, und dann ist diese Strahlung beobachtbar im Zentimeterbereich, in dem wir mit unserem Teleskop in Effelsberg beobachten. Das heißt also, wir können anhand der Radiostrahlung erstmal etwas über die Teilchen lernen und wir können etwas über die Magnetfelder lernen. Und was wir lernen können, ist, dass die gesamte Synchrotronstrahlung, die Intensität der Synchrotronstrahlung ein Maß für die Stärke des gesamten Magnetfeldes ist. Und die polarisierte Strahlung, das ist eine ganz wichtige Zusatzinformation noch, ist ein Maß für die ausgerichtete Magnetfeldkomponente. Was heißt nun ausgerichtete Magnetfeldkomponente? Das bedeutet, das Magnetfeld kann also entweder in dieser einen Richtung laufen, kohärent nennen wir das, oder es kann seine Richtung wechseln, ein inkohärentes Magnetfeld, was also sehr viele Umkehrungen haben kann. In beiden Fällen sehen wir polarisierte Radiostrahlung, in diesem Falle aber noch eine Zusatzinformation, die ich später erläutere, nämlich sogenannte Faraday-Rotation. Das ist also ein kohärentes oder ein inkohärentes Magnetfeld. In beiden Fällen sehen wir Polarisation. Und das möchte ich Ihnen zunächst mal anhand unserer eigenen Milchstraße erläutern. Das ist ein Gesamtbild der Milchstraße im Radiobereich, aufgenommen mit dem alten Teleskop unseres Instituts auf dem Stockert. Das würde mit Effelsberg viel zu lange dauern, den ganzen Himmel abzufahren. So viel Beobachtungszeit kriegen wir nie. Deswegen haben wir da, das eines der letzten Aktionen gewesen, des ersten deutschen Radioteleskops, 25 Meter auf dem Stockert, Nordhimmel und der Südhimmel von einem Pendant in Argentinien, was immer noch arbeitet, in Villa Elisa, in der Nähe von Buenos Aires, haben Kollegen das gemacht. Das ist ein Radiobild der Milchstraße. Was Sie da sehen, ist ein Magnetfeldbild. Das ist eine unmittelbare Abbildung der Magnetfelder unserer Milchstraße. Nun, ein paar kleine Störungen gibt es dabei. Diese Pünktchen hier, das sind keine Sterne, sondern Quasare. Dann gibt es also hier die große und die kleine Magellanische Wolke, aber letztendlich auch das Magnetfeld dieser beiden Wolken. Andromeda kann man so gerade erkennen, Andromeda-Nebel hier. Ein paar von den dicken Flecken sind Supernova-Überreste hier in der Milchstraße. Aber im Wesentlichen, was Sie sehen, diese riesigen Bögen hier, alles das sind Magnetfelder. Das ist ein Abbild der Magnetfelder unserer Milchstraße. Diese Magnetfelder gibt es also überall zwischen den Sternen, vor allen Dingen konzentriert in der Milchstraße selber, in manchen Teilen aber auch weit aus der Milchstraße herausragend, wahrscheinlich durch eine Supernova-Explosion zustande gekommen. Und wir sehen die Magnetfelder, weil sie durch diese schnellen geladenen Teilchen beleuchtet werden, weil sie durch die Teilchen eben im Radiobereich hier bei der Wellenlänge 21 cm, das ist also nicht der neutrale Wasserstoff, sondern etwas daneben. Ein neutraler Wasserstoff ist bei 14,16, hier sind wir bei 14,20 MHz, also im Kontinuum. Das ist also reine Synchrotronstrahlung, ganz kleinen Anteilen von thermischer Strahlung, aber die Details möchte ich Ihnen hier mal ersparen. So, wir können also diese Karte einfach dazu benutzen, auszurechnen, wie stark ist nun das Magnetfeld in unserer Milchstraße. Eine ganz wichtige zentrale Frage. Wir wissen, wie stark das Magnetfeld unserer Erde ist. Das hat also Gauss ausgerechnet, hat es also gemessen. Und das wird ständig überwacht. Wir wissen, das ist eben ein halbes Gauss ungefähr. Gauss ist also typischerweise eben die Magnetfeldeinheit für das Magnetfeld unserer Milchstraße. Und wenn man diese Karte gerade umsetzt in Magnetfeldstärken, dann ist das das Ergebnis. Da sitzt unsere Sonne. In der Nähe der Sonne ist das Magnetfeld, hat eine Stärke von etwa 6 Mikrogauss. Mikrogauss ist also immer noch eine alte traditionelle Einheit. Wir als Astronomen, wir weigern uns einfach, Tesla zu benutzen. Ich meine, hier in Göttingen darf ich das sagen. Woanders würde ich mich sozusagen strafbar machen, weil Gauss offiziell ja nicht mehr erlaubt ist als Magnetfeldeinheit. Wir müssen Tesla benutzen, wir tun es aber einfach nicht. Wir ignorieren es. Wir geben immer noch alles in Gauss an. Das ist ein gewisser Konservativismus der Astronomen. Ich weiß nicht genau, wie das kommt. Vielleicht mögen auch Tesla nicht. Gauss ist eben schön bequem. Das heißt also, Gauss ist die Magnetfeldstärke unserer Erde und Mikrogauss ist die Magnetfeldstärke der Milchstraßensysteme. Kann man sich sehr viel leichter merken als die komplizierten Tesla-Einheiten hier. Im Inneren der Milchstraße nimmt die Magnetfeldstärke bis etwa auf 10 Mikrogauss zu. Das heißt, da kommen wir im Bereich, noch weit entfernt von dem Magnetfeldstärken unserer Erde, aber dafür sind die Magnetfelder sehr viel größer. Das sind also einem Maßstab, 15 Kiloparsec sind also etwa 50.000 Lichtjahre. Bis so weit kann das Magnetfeld noch herausgemessen werden. Wenn man jetzt dieses Bild gerade noch mit verschärfter Auflösung neu misst, mit dem Radioteleskop in Effelsberg. Das ist also jetzt ein kleiner Ausschnitt aus unserer Milchstraße, jetzt mit Effelsberg bei der gleichen Wellenlänge gemessen, aber mit dem großen Teleskop. Dann sehen Sie Einzelheiten hier in der Milchstraße, einzelne Supernova-Überreste, sehen also viele Gebiete, in denen Magnetfeldkonzentrationen sind. Aber das eigentlich spannende Bild ist dann, wenn Sie sozusagen umschalten, wenn Sie, wie mein Kollege von mir sagte, die Polarisationsbrille aufsetzen und jetzt das gleiche Bild nur in polarisierter Intensität sich mal ansehen. Das werde ich also jetzt mal kann man bei PowerPoint alles schön machen, Überblendung machen. Das ist genau das gleiche Gebiet mit genau den gleichen Empfänger, genau zur gleichen Zeit gemessen, zeigt uns aber ausschließlich die polarisierte Intensität. Das sind die ausgerichteten Magnetfelder. Und da sehen Sie plötzlich ein völlig anderes Bild. Die Milchstraße sieht total anders aus. Man sieht also überall diese Filamente hier, diese dunklen Gebiete hier und auch helle Gebiete. Und das ist im Moment eines der wichtigsten Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Sind diese Filamente echt? Sehen wir tatsächlich Feinstrukturen der Magnetfelder in unserer Milchstraße? Ist das wirklich so, dass wir mit dieser Methode zum ersten Mal diese winzig kleinen Gebiete sehen können? Das sind Gebiete, die sind kleiner als ein Lichtjahr. Das sind also winzige, für astronomische Verhältnisse, Gebiete. Aber wie gesagt, das ist noch nicht ganz klar. Es gibt auch mögliche andere Effekte. Es könnte auch so eine Art von Absorptionseffekt sein. Es könnten also auch Geisterbilder sein, die uns hier vorgetäuscht werden. Auf jeden Fall haben wir durch die polarisierte Emission zum ersten Mal solche detaillierten Bilder der Milchstraße und jetzt können wir uns sozusagen die Zahnzähne dann ausbrechen, um zu verstehen, wie sie zustande kommen. Der Nachteil an diesen Bildern ist, die zeigen uns nur die Magnetfelder in unserer unmittelbaren Nähe. Wenn wir die Gesamtstruktur der Magnetfelder in unserer Milchstraße untersuchen wollen, dann müssen wir zu einer anderen Messmethodik greifen. Das ist die Messmethodik der sogenannten Faraday-Rotation. Eine Faraday-Rotation bedeutet, dass ein Polarisationswinkel einer Quelle, die hinter unserer Milchstraße sitzt, durch die Milchstraße gedreht wird um einen bestimmten Winkel. Und diese Winkeldrehung ist proportional zur Magnetfeldstärke. Das heißt, wir müssen versuchen herauszufinden, wie stark die Drehung ist hier. Und das können wir dadurch herausfinden, dass diese Drehung wellenlängenabhängig ist. Wir messen also einmal bei einer sehr kurzen Wellenlänge, dann bei einer langen Wellenlänge. Und der Unterschied dazwischen gibt uns an, wie stark diese Drehung in der Milchstraße war. Und dann können wir mit vielen, vielen Quellen, die hinter der Milchstraße stehen am Himmel, können wir die Struktur unserer Milchstraße versuchen herauszufinden. Das sind Quellen, die hinter der Milchstraße stehen. Das sind viele, viele hundert Quellen, die irgendwo dahinter stehen, Quasare, das sind irgendwelche Galaxien, großen Entfernungen. Und die Symbole geben uns an, das Magnetfeld zeigt entweder auf uns zu, rot, oder von uns weg, das ist blau. Es gibt, und dann die Größe der Kreise gibt uns an, wie stark das Magnetfeld ist. Und das ist alles in der Projektion zu uns. Und jetzt muss man irgendeinen klugen mathematischen Algorithmus benutzen, um daraus dann die Magnetfeldstruktur unserer Milchstraße herauszufummeln. Und da muss ich Ihnen klar sagen, das ist eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit. Und das ist also eine der Interpretationen einer Gruppe in China, die versucht haben, aus den vielen Daten, das gerade war sozusagen aus der Position der Sonne gesehen, jetzt haben wir das Ganze von oben gesehen, da ist unsere Sonne, da ist das Zentrum unserer Milchstraße, da sind die einzelnen Messpunkte mit den jeweils zugeordneten Entfernungen, wo diese Rotation passiert. Das heißt, also Sie haben aus dieser Rotationsmaßverteilung, aus dieser Faraday-Rotation versucht, die Magnetfeldstruktur unserer Milchstraße ausfindig zu machen. Und es sieht so aus, als ob auch das Magnetfeld unserer Milchstraße eine spiralförmige Struktur hat. Das sind diese gelben Linien. Und es könnte sein, dass die Magnetfeldrichtung wechselt. Hier in dieser Richtung, dann dazwischen in der anderen Richtung, dann wieder in diese Richtung, dann wieder hier rum und wieder darum. Das heißt, es gibt einen häufigen Magnetfeldwechsel in unserer Milchstraße. Aber das ist mit sehr, sehr großer Vorsicht zu genießen. Wir sind nicht ganz sicher, ob die Datenqualität ausreicht, um das wirklich endgültig zu klären. Das muss also mit einem sehr großen Fragezeichen versehen werden. Also ich würde sagen, die großräumige Magnetfeldstruktur unserer eigenen Milchstraße ist bis heute noch nicht bekannt. Kurz noch, bevor wir die Milchstraße verlassen, ein Blick ins Zentrum unserer Milchstraße. Die Radioastronomen haben einen riesigen Vorteil, die Radiowellen werden nicht durch Staub absorbiert. Wir können also im Gegensatz zu optischen Astronomen tief ins Zentrum unserer Milchstraße hineinsehen. Das Zentrum unserer Milchstraße ist im Sternbild des Schützen. Schütze auf Lateinisch Sagittarius und Sagittarius A, das ist die hellste Radioquelle im Sternbild Schützen, das ist identisch mit dem Zentrum unserer eigenen Milchstraße. Das sehen wir als hell leuchtende, dramatisch hell leuchtende Radioquelle am Himmel. Wahrscheinlich hat das was mit dem schwarzen Loch zu tun. Aber in der Nähe sehen wir noch eine Vielzahl von anderen Strukturen. Wir sehen solche Auswürfe, wir sehen solche kleinen Gebiete hier, solche Filamente. Und alles das sind wieder magnetische Strukturen. Das ganze Zentrum unserer Milchstraße ist voller turbulenter Magnetfeldlinien. Wenn wir jetzt nochmal reinzoomen in das allerinnerste Zentrum, das ist das nächste Bild von unseren Kollegen aus den USA, dann sehen wir interessanterweise wieder eine Spirale. Im innersten Herzen unserer Milchstraße, da ist das Zentrum selber, sitzt wieder eine Spirale. Das ist eine Magnetfeldspirale. Ein Phänomen, was wir auch bis heute noch nicht verstehen, hat das was mit Masseeinfluss zu tun oder ist es auch etwas, was mit dieser typischen Spiralstruktur von Magnetfeldern zu tun hat? Das ist noch bis heute ungeklärt. Leider gibt es von diesem Bild keine Polarisationsmessungen bisher. Verlassen wir nun unsere eigene Milchstraße und kommen wir zu dem schon mehrfach erwähnten Objekt im Sternbild Andromeda, der größten Galaxie am Himmel, abgesehen von der großen Magellanischen Wolke, der Andromeda-Galaxie. Und diese Andromeda-Galaxie, die lieben wir besonders, weil wir sie in Effelsberg wunderschön beobachten können. Können sie 14 bis 15 Stunden am Tag messen. Und mit unserem relativ schlechten Auflösung, die Radioteleskope leider haben, können wir noch sehr viele Einzelheiten sehen. Und im Radiobereich ist die Andromeda-Galaxie sieht ganz anders aus als auf dem Bild vorhin. Die vielen Sterne fehlen. Wir sehen wieder ein Magnetfeldbild. Und das Magnetfeld der Andromeda-Galaxie hat überhaupt nichts mit den Sternen zu tun, sondern sitzt da außen in den Spiralarm. Da außen ist ein Ring und dieser Ring ist ein magnetischer Ring. Und dieser magnetische Ring der Andromeda-Galaxie hat der Theorie der Dynamos einen großen Schub gegeben, weil nämlich einige Theoretiker in den 70er Jahren, unter anderem Herr Stix aus Freiburg oder auch Herr Krause in Potsdam, genau eine solche Vorhersage gemacht haben. Genau das würde man in einer Milchstraße erwarten, wenn der sogenannte Dynamo funktioniert, eine ringförmige Struktur. Und erst die Polarisation bei Effelsberg 6 cm hat gezeigt, das ist tatsächlich ein Ring, die magnetische Richtung ist wirklich ungefähr entlang des Rings. Das ist also ein Ergebnis, was vor wenigen Jahren erzielt wurde. Und die Magnetfeldstärke wiederum etwa 6, im Mittel 6 Mikrogauss, also wieder etwas so stark wie unsere eigene Milchstraße. Ist also auch magnetisch gesehen ein Nachbar, ein Verwandter unserer eigenen Milchstraße. Dieses Bild sollten Sie eigentlich kennen, wenn Sie aufgepasst haben. Das war nämlich 1999 auf der Briefmarke, Wohlfahrtsmarke, das war noch D-Mark damals, eine D-Mark plus 50, nicht 50 für die Magnetfelder, sondern 50 für die Wohlfahrt, abgebildet hier grafisch ein bisschen verfremdet, aber dafür sind wir nicht verantwortlich. Das sind die Grafiker, die für die Deutsche Post arbeiten, die solche schrecklichen Briefmarken produzieren. Wir haben nur die Vorlage geliefert, Sonderdrucke haben wir leider auch keine bekommen, aber immerhin eine ganze Galaxie für 1,50 Mark, das war ein günstiger Preis. Nun, diese Andromeda-Galaxie ist bis heute immer noch das Standardbeispiel eines einfachen, wunderbar zu erklärenden Magnetfeldes. Weil hier haben wir nämlich die Fahrer-der-Rotation gemessen. Die Fahrer-der-Rotation, erinnere ich Sie nochmal daran, gibt uns nicht nur die Orientierung des Magnetfeldes an, sondern auch, ob das Magnetfeld auf uns zu oder von uns weggerichtet ist. Dieser überwiegend gelb-rote Teil bedeutet, es ist auf uns zugerichtet, auf der anderen Seite von uns weggerichtet. Wir sehen also anhand der Farben regelrecht, dass das Magnetfeld eine einheitliche Richtung hat hier. Es kommt hier auf uns zu, läuft hier von uns weg, es läuft also so herum in einer einheitlichen Richtung. Es ist ein reguläres, kohärentes Magnetfeld. Eine äußerst einfache Struktur und wir haben nie wieder im Universum irgendeiner anderen Galaxie eine so einfache Struktur gefunden. Wir haben also ein enormes Glück, dass wir vor unserer Haustür ein so einfach, magnetisch einfaches Objekt haben. Und wir haben auch großes Glück gehabt, dass wir mit diesem Objekt angefangen sind. Klar, das war das Größte und am einfachsten zu beobachtendes. Wenn wir mit einem anderen, schwierigeren Objekt angefangen wären mit unseren Studien, dann hätten wir die ganze Magnetfeldforschung vielleicht sehr früh drangegeben, weil wir nichts Systematisches gefunden hätten. Wir haben also großes Glück, dass wir so ein einfaches Magnetfeld gefunden haben. Und ich muss Sie nochmal daran erinnern, das ist also ein Durchmesser von, das sind etwa 10 Kiloparsec, 30.000 Lichtjahre, der ganze Durchmesser ist 60.000 Lichtjahre. Das ist also eines der größten Magnetfelder, die wir im Universum kennen. Und es ist wahrscheinlich das größte kohärente Magnetfeld, das zusammenhängende Magnetfeld, was gemeinsam durch einen Prozess entsteht, was wir im Universum kennen. Und das eben glücklicherweise vor unserer Haustür in der Andromeda-Galaxie. Nun, wir haben noch ein zweites Objekt gefunden, was dann endgültig den Durchbruch für die Dynamotheorie gegeben hat. Und das ist diese Galaxie mit einem hässlichen Namen. Die hat aber den hässlichen Namen eigentlich gar nicht verdient, weil sie eine der größten Galaxien am Himmel ist. Aber sie steht in der Milchstraßenebene. Das heißt, man sieht sie sehr schlecht, weil sie hinter Staub versteckt ist. NGC 6946, ungefähr so groß wie der Vollmond, also ein großes Objekt am Himmel, aber im Radiobereich ohne Probleme zu beobachten. Und da haben wir etwas entdeckt, was wir magnetische Spiralarme genannt haben. Es gibt ein spiralförmiges Magnetfeld, so wie es von unserer Milchstraße ja auch vermutet wird, aber diese Spiralen sitzen zwischen den optischen Spiralarmen. Das sind die optischen Arme, das Magnetfeld quetscht sich genau dazwischen. Und das ist das, was tatsächlich die Dynamotheorie erwarten würde. Diese Dynamo-Wirkung, die sollte tatsächlich im Zwischenarmgebiet passieren. Und das ganze Radiobild nochmal in Farbe, das heißt also im Radiobereich haben wir ebenfalls eine Spiralgalaxie, aber die Spiralarme sind versetzt gegen die optischen Spirale. Magnetische Spirale, das war also eine unserer wichtigsten Entdeckungen, weil die uns gezeigt hat, ja, tatsächlich der Dynamo funktioniert. Und das sind theoretische Berechnungen von unserer befreundeten Gruppe in Potsdam gemacht. Auch Herr Schmidt hier in Göttingen hat ähnliche Rechnungen damals gemacht und haben gezeigt, dass tatsächlich der Dynamo, wenn er nun funktioniert, turbulente Gasbewegungen geladener Gase im Milchstraßensystem tatsächlich ein spiralförmiges Magnetfeld gibt. Und Sie sehen hier, das Helle sind die Gasarme, das Magnetfeld ist im dunklen Bereich, also genau dazwischen. Das heißt, man kriegt genau das, was man beobachtet. Die Magnetfelder, diese großräumigen Magnetfelder sind zwischen den optischen Spiralarmen orientiert. Damit ist also relativ sicher, dass der Dynamo funktioniert, dass der Dynamo tatsächlich auf der Skala von Tausenden von Lichtjahren oder sogar Zehntausenden von Lichtjahren funktioniert. Die Details wissen wir immer noch nicht, welche turbulenten Bewegungen genau und welche Gasbewegungen genau dafür verantwortlich sind. Das ist immer noch unklar, aber die Theoretiker müssen ja auch noch etwas zu tun haben, sonst wären sie ja arbeitslos. So, ausgerichtete Magnetfelder bevorzugen ruhige Gebiete außerhalb von Spiralarmen. Das ist also eine unserer wichtigen Entdeckungen. Nun, gehen wir mal zu einer Galaxie, die absolut nicht ruhig ist, die chaotisch ist, die eine enorme Menge von Sternen produziert. Das ist M51 im Sternbild der Jagdhunde. Das ist eine ganz neue Aufnahme, die wir gemacht haben in Effelsberg zusammen mit einem amerikanischen Teleskop. Effelsberg als Weitwinkel, das amerikanische VLA als Teleobjektiv, die beiden Datenströme kombiniert. Und sehen Sie hier wunderbar wieder dieses spiralförmige System hier. Aber hier sind die Magnetfelder nicht nur im Bereich zwischen den Armen, sondern auch in den Armen konzentriert. Und dieses Objekt hier, M51, ist eine sogenannte Dichtewellengalaxie. Dichtewellen heißt, hier wird Magnetfeld und Gas komprimiert in den Spiralarmen. Das sehen wir hier anhand der Magnetfelder. Aber zusätzlich gibt es auch den Effekt, wie vorhin, durch den Dynamo vermutlich Magnetfelder zwischen den Spiralarmen hier anzuordnen. Das heißt also, das ist wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Aber die Spiralstruktur auf jeden Fall wunderbar auf diesem Objekt zu sehen. Das heißt, dichte Wellen sorgen dafür, dass die spiralförmigen Magnetfelder auch entlang der Spiralarme, optisch orientierten Spiralarme, zu sehen sind. Hier nun zum ersten Mal eine Überraschung. In M51 sind die Magnetfeldstärken sehr viel größer als in unserer Milchstraße. Da sind die im Mittel in den Spiralarmen die Magnetfelder 25 Mikrogauss, im Zwischenarmenbereich etwas weniger und die ausgerichteten Magnetfeldkomponenten immer noch von der Größenordnung 15 Mikrogauss. In den Spiralarmen sitzen also vor allen Dingen turbulente Felder. Das turbulente Feld ist also 25 Quadrat minus 15 Quadrat, gibt ungefähr 20 Quadrat. Das ist also der turbulente Anfall des Magnetfeldes hier im Arm, sehr viel größer als im Zwischenarmgebiet. Das heißt also, diese 5 bis 6 Mikrogauss unserer Milchstraße sind also nicht der Normalfall bei Milchstraßensystemen. Es gibt Objekte, die sehr viel stärker Magnetfelder haben und es gibt sogar Objekte, die noch erheblich mehr Magnetfelder haben. Noch kurz ein kleines Intermezzo. Diese Magnetfelder müssen natürlich an die Materie in irgendeiner Weise gekoppelt sein. Das ist also Materie, die teilweise geladen ist. Und wir vermuten, das sieht etwa so aus, dass die Magnetfeldlinien zwischen den Gaswolken sich so aufspannen und durch die Bewegung der Gaswolken bewegt werden. Diese Gaswolken könnten unter anderem auch für den Dynamo-Effekt verantwortlich sein. Hier so ähnlich wie die Turbulenzzellen im Innern der Sonne den Dynamo treiben, könnten hier die turbulenten Gasbewegungen den Dynamo im Innern der Milchstraßensysteme treiben. Komischerweise hat M51 ein inkohärentes Magnetfeld. Es gibt keine Farbe in der Faraday-Rotation. Wir sehen also nur so einen Flickenteppich hier. Das ist etwas, was uns sehr verwirrt und das ist etwas, was wir überhaupt nicht verstehen. Aber so ist die Wissenschaft. Man hatte nun erwartet, bei so einem schönen Objekt wie M51 ein geordnetes Magnetfeld zu finden. Aber leider ist das nicht so. Die Richtung auf uns zu, von uns weg, ist hier nicht klar zu erkennen. Das verstehen wir im Moment nicht. Das ist also eine der Sachen, an denen wir im Moment arbeiten müssen. Das hatten wir nicht erwartet. Dann zeige ich Ihnen jetzt noch den Rekordhalter, was die Magnetfeldstärken betrifft, bei den normalen Galaxien. Das ist eine Balkengalaxie, die hat in der Mitte so einen seltsamen Ring hier. Und in diesen Knoten dieses Ringes hier, da geht die Magnetfeldstärke bis auf 60 Mikrogauss hoch. Und es gibt in unserer Milchstraße in einzelnen Gebieten auch Objekte, die so starke Magnetfelder haben, bis hoch zu einem Milligauss. Also Bereich bis vom Mikrogauss bis Milligauss ist das, was im Milchstraßensystem vor sich geht. Hier im Inneren sitzt dann wahrscheinlich ein schwarzes Loch mit besonderer Radiostrahlung, da kommen wir dann gleich nochmal drauf zurück. Großräumige Magnetfelder bevorzugen Spiralmuster. Spiralmuster sehen wir überall. Spiralen scheinen also nicht nur etwas zu sein, was in dem Gas vorkommt, sondern Magnetfelder sind anscheinend intrinsisch spiralförmig. Und das ist eben genau das, was der Dynamo sagt. Diese Bevorzugung von Spiralmustern ist ein ganz deutlicher Hinweis dafür, dass Dynamos im Universum arbeiten. Das Interessante ist nun, wir sehen Spiralmuster da, aber auch, wo es überhaupt keine spiralförmigen Gasarme gibt. Hier zum Beispiel wieder dieser Ring hier. Das ist ein Ring aus Gas, aber das Magnetfeld ist spiralförmig hier. Das interessiert sich gar nicht für die Ringverteilung. Oder hier, eine Balkengalaxie hier. Was macht das Magnetfeld? Eine gleichmäßige spiralförmige Verteilung. Das Magnetfeld ignoriert den Balken vollständig. Das heißt, also in diesem Fall muss der Dynamo, wenn es denn einer ist, so stark sein, dass er sich selbst durch die Existenz eines massiven Balkens überhaupt nicht irritieren lässt. Und das ist in der Tat völlig überraschend. Wenn Sie hier das optische Bild ausblenden würden im Hintergrund, dann würden Sie das überhaupt nicht als Balkenobjekt erkennen. Und es gibt Galaxien, die haben überhaupt keine Spiralarme. Die bestehen nur aus Sternbildungsgebieten, aus diesen Flecken hier, sogenannte flokulente Galaxien. Und auch da sehen wir spiralförmige Magnetfelder. Das heißt, der Dynamo muss so stark sein, dass er, egal was das Gas tut, immer seine Spiralstruktur erzeugt. Das heißt, sobald diese Bedingungen für ein Dynamo erfüllt sind, gibt es ein Spiralfeld. Und selbst bei irregulären Galaxien, die also ähnlich wie unsere große Magellanische Wolke, selbst da sehen wir Reste von spiralförmigem Feld. Und gerade vor wenigen Wochen hat ein amerikanischer Kollege von mir auch in der großen Magellanischen Wolke Ansätze für ein spiralförmiges Magnetfeld gefunden. Also auch solche relativ chaotischen Objekte haben spiralförmige Felder. Noch ein weiteres interessantes Indiz für die Bedeutung der Magnetfelder in Galaxien. Magnetfelder sind in der Tat von gigantischen Ausmaßen. Ich habe Ihnen nur ein Beispiel mitgebracht, hier eine Galaxie, wo wir wieder diese spiralförmigen Magnetfelder sehen, aber bis in eine Entfernung von 50.000 Lichtjahren. Das heißt, das ganze Objekt ist etwa 100.000 Lichtjahre Durchmesser. Magnetfelder sind riesig und Magnetfelder sind spiralförmig und Magnetfelder sind relativ stark. Und alle diese Hinweise deuten darauf hin, dass die Bildung von Spiralstrukturen offensichtlich etwas ist, was zumindest im Zusammenhang mit Magnetfeldern steht. Und eventuell sind für die Bildung von spiralarmen Magnetfelder sogar ganz essentiell wichtig. Aber das ist etwas, was wir noch beweisen müssen. Und ob für die Entwicklung von Milchstraßensystemen auch Magnetfelder eine wichtige Rolle spielen, das ist etwas, was noch nicht intensiv untersucht worden ist, was also erst in Zukunft untersucht werden kann. Aber möglicherweise sind da auch noch neue Erkenntnisse zu erwarten. Auf der anderen Seite gibt es auch Fälle, wo die Magnetfelder sich sehr wohl an das Gas halten, komprimiert werden. Zum Beispiel bei dieser Balkengalaxie hier sehen Sie hier eine Kompression des Gases hier. Das sieht man anhand dieser Verstärkung hier. Das ist ein Balken hier. Die Spiralarme setzen erst hier weit draußen an. Und da ist in der Tat auch das Magnetfeld, kann nicht anders, als sich diesem Gasdruck sozusagen zu unterwerfen. Also wenn es zu schlimm wird, dann wird das Magnetfeld auch irgendwann mal sich komprimiert werden. Und häufiger sind solche Fälle noch in Objekten, die zu einem Haufen von Galaxien gehören. In diesem Virgo-Haufen zum Beispiel gibt es viele Galaxien, wir haben viele von diesen Beispielen gefunden, wo das Magnetfeld auf einer Seite komprimiert wird. Das ist so eine Art Staudruck. Diese Objekte laufen durch die Galaxienhaufen durch und in der Bewegungsrichtung, diese Galaxie läuft also hier herunter, entsteht ein Staudruck und dieser Staudruck ist als komprimiertes Magnetfeld wunderbar zu sehen. Wir können also sozusagen direkt die Bewegungsrichtung der Galaxien anhand des komprimierten Magnetfeldes sehen. Und das gilt praktisch für alle Objekte, die wir in diesem Galaxienhaufen bis jetzt untersucht haben. Magnetfelder decken Wechselwirkungen auf. Das ist ein ganz wichtiges neues Mittel, um solche Beziehungen zwischen Milchstraßensystemen aufzudecken. Und manchmal gibt es Dinge, wo wir im Optischen überhaupt noch gar nichts erkennen können. Das sieht aus wie ein ganz normales Milchstraßensystem und die grünen Linien hier, eine riesige Radiostruktur. Hier ist etwas passiert, hier ist etwas aus dem Material, Magnetfeld aus dieser Galaxie herausgerissen worden, hier wieder komprimiert auf einer Seite. Hier muss also so etwas wie ein Wind geweht haben, ein Wind, der Magnetfeld herausgeblasen hat und gleichzeitig hier auf der einen Seite komprimiert. Und da komme ich dann zu den Galaxien, bei denen wir auf die Seite schauen. Und in diesen Galaxien sehen wir sogenannte Halos, so wie unsere eigene Milchstraße auch ein Halo hat. Und die Magnetfelder zeigen also, dass galaktische Winde wehen. Was ist ein galaktischer Wind? Ein galaktischer Wind ist ein Überdruckphänomen in der Scheibe hier, der dafür sorgt, dass Material nach außen abströmt, heißes Gas und Magnetfelder. Aber das heiße Gas sieht man nur im Röntgenbereich, nicht im optischen. Die Magnetfelder sieht man aber im Radiobereich und die bilden einen solchen Halo, eine solche Hülle um dieses Milchstraßensystem herum mit einer gewissen Polarisation. Im Röntgenbereich sieht man diese Ausflüsse sehr schön. Das ist ein Bild des ROSAT-Röntgensatelliten hier herausreichen hier. Und kürzlich hat dann ein Kollege aus Bochum dieses Objekt gemessen mit dem Effelsberger Teleskop bei 3 cm Wellenlänge und hat immerhin einen Teil dieses Ausflusses als Halo hier auch nachweisen können. Und manchmal sind diese Ausflüsse gigantisch, hier ein Objekt, der die Hülle das ist wieder eine Röntgenmessung vom Satelliten Chandra, sehr viel weiter herausreicht als die Durchmesser des Objektes selber. Und auch hier haben wir eine Effelsberg-Messung bei 3 cm, die hier die Abströmung auch anhand der Richtung des Magnetfeldes sehr schön nach außen zeigt. Also das ist einer der größten Halos, die wir überhaupt kennen. Die optische Galaxie, wie gesagt, die liegt also hier innen irgendwo hier drin, sehr viel kleiner als das, was wir hier im Radiobereich sehen können. Und zum Schluss meines Vortrages möchte ich jetzt doch noch ganz kurz einen Ausblick geben auf das, was die Kollegen in anderen Abteilungen unseres Instituts und in vielen anderen Instituten machen. Wir beschäftigen uns mit unserer Gruppe vor allen Dingen mit naheliegenden Galaxien, aber es gibt andere Objekte, die sogenannten Radiogalaxien, die praktisch vollständig von Magnetfeldern bestimmt werden, die sozusagen an sich magnetisch sind, wo es außer Magnetfeld praktisch überhaupt nichts anderes mehr gibt, die also sozusagen reines Magnetfeld sind mit den geladenen Teilchen entsprechend zusammen. Und diese Radiogalaxien, das ist ein sogenannter kollimierter Ausfluss aus dem Zentrum und diese Kollimation passiert magnetisch. Diese Radiogalaxien sind entdeckt worden eben durch ihre starke Radiostrahlung hier. Eine relativ normale elliptische Galaxie in der Mitte, dieser rote Fleck hier und das Grün, das sind zwei riesige Radioblasen. Dieser Durchmesser hier ist einige hunderttausend Lichtjahre wesentlich größer als das Objekt selber und man kann es auf diesem Bild noch nicht erkennen, diese Blasen hängen zusammen mit dem Zentrum hier. Die Energie stammt aus dem Zentrum. Das nennt man eine Radiogalaxie, weil die Hauptenergie im Radiobereich steckt. Wenn man dann genauer hinsieht, mit besseren Methoden misst, dann kann man den Ausfluss auch erkennen. Man kann erkennen, dass diese Blasen aus dem Zentrum kommen. Hier muss also irgendetwas Besonderes im Zentrum dieser Objekte stattfinden und diese Phänomene müssen etwas mit den Magnetfeldern zu tun haben. Und es gibt die Idee oder das Modell, dass es sich da um magnetische Überschallströmung handeln könnte und dieser Strahl, der nach außen gejagt wird, der wird ein Jet genannt. Damit ein solcher Strahl sich ausbreiten kann, braucht er eine Verpackung und deswegen glauben wir, dass diese Verpackung magnetisch ist. Das ist so eine naive Vorstellung, wie sie früher war. Inzwischen können das aber die Theoretiker etwas besser. Das ist ein Bild, was ich von Herrn Kamensind bekommen habe, von der Landessternwarte Heidelberg. Das ist eine Computersimulation eines Jets. Die verschiedenen Farben, das sind verschiedene Magnetfeldlinien. Sie sehen, in der Realität sieht es ein bisschen komplizierter aus als diese einfachen Schraubenlinien. Aber eine solche Magnetfeldkonfiguration kommt dabei heraus, wenn man einen solchen Jet treibt. Und Sie sehen, das sieht aus wie eine relativ gute Verpackung. Das heißt, das geladene Gas kann nicht seitwärts entweichen. Es kommt sozusagen durch den Tunnel heraus und kann dann bis einige 10.000 Lichtjahre Entfernung nach außen fast verlustfrei transportiert werden. Und am Schluss zeige ich Ihnen sozusagen die allerstärksten Magnetfelder, die es überhaupt im Universum gibt. Nur leider kann ich Ihnen keine Zahlen nennen, weil diese Objekte entziehen sich unserer Vorstellung und deswegen gibt auch keiner genaue Werte an, was es wirklich sein könnte. Das sind die sogenannten Quasare. Quasare sind die hellsten Radioquellen, die wir überhaupt kennen. Im Optischen sehr unscheinbar, quasi stellar, da kommt der Name Quasar her. Diese Objekte sind die hellsten Radioobjekte am Himmel und sie sind nicht nur hell, sondern sie zeigen Explosionsvorgänge von Jahr zu Jahr mit Überlichtgeschwindigkeit, scheinbarer Überlichtgeschwindigkeit. Das wäre dann ein Thema, was doch zu Einstein passen würde, aber das würde dann im heutigen Vortrag zu weit führen. Das sind Explosionsvorgänge, die tatsächlich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit vor sich gehen. Und diese Quasare sind so fantastisch, die erzeugen so viel Energie auf so kleinem Raum hier, auf Räumen von weniger als einem Lichtjahr, dass wir glauben, es handelt sich da um magnetische Wirbel um die schwarzen Löcher herum. Und Vermutung ist also, dass im Innern dieser Quasare ein schwarzes Loch sitzt, Material rotiert, Gas rotiert um dieses schwarze Loch herum und wird also durch Reibungskräfte langsam nach innen gezogen. Hier ein geringer Teil des Materials kann nach innen fallen. Manchmal werden die schwarzen Löcher besonders versorgt mit Material, indem ein Objekt von außen, eine andere Galaxie zum Beispiel, einstürzt, dann leuchtet es hell auf und der größte Teil des Materials verschwindet im schwarzen Loch, aber da diese gesamte Scheibe hier magnetisch ist, muss das Magnetfeld sich immer weiter verstärken, und die theoretischen Rechnungen haben eben gezeigt, dass sich ein solches Dipol-Magnetfeld aufbaut in der Nähe des Schwarzen Loches und dann an den magnetischen Polen hier sich ein Jet bildet. Und entlang des Jets kann dann Material vor dem Einsturz ins Schwarze Loch dann entweichen und als Überschallströmung entlang des Jets nach oben und nach unten herausfliegen und das bilden, was wir eben als Jet im Radiobereich kennen. Also diese Akkretionsscheiben, diese Jets, diese Radiogalaxien, das sind vermutlich elektromagnetische Phänomene, Phänomene, die man ohne Magnetfelder überhaupt gar nicht erklären kann. Nun zum Schluss möchte ich Ihnen einen kleinen Ausblick geben. Ich habe Ihnen erläutert, wo eventuell Magnetfelder eine wichtige Rolle spielen könnten. Leider können wir zu vielen dieser Fragen noch keine Antworten geben. Wir brauchen noch viel Arbeit, wir brauchen viel mehr Wissenschaftler, die sich für dieses Thema interessieren. Aber wir brauchen natürlich auch bessere Instrumente. Ich habe Ihnen gezeigt, auf der Sonne sehen wir Magnetfelder direkt in Aktion. So etwas würden wir gerne in Milchstraßensystemen auch sehen. Wir würden gerne einfach sehr viel schärfere Bilder, magnetische Bilder von Milchstraßensystemen bekommen. Wir brauchen also höhere Auflösung und höhere Empfindlichkeit. Und da ist mir so ein netter Cartoon in die Hände gefallen aus irgendeinem der letzten Hefte von Spektrum der Wissenschaft. Und das ist ein sehr schönes Argument, das werde ich in Zukunft in allen meinen Anträgen auch benutzen, weil sich das Universum immer weiter ausdehnt, brauchen wir eben ein größeres Teleskop. Ich meine, das ist ein schlagendes Argument, was wir vielleicht alle benutzen sollten in Zukunft, und ganz überzeugt sehen die Politiker hier auf dem Bild nicht aus. Wir brauchen also größere Teleskope. Das ist völlig klar. Was sind unsere Pläne? Nun, ein Plan ist, wir wollen ein Radioteleskop haben, was die Größe Europas hat. Und zwar heißt es LOFA, Low Frequency Array, Low Frequency, weil es bei niedrigen Frequenzen arbeiten soll, zwischen 10 und 240 Megahertz. Und wieso bei so niedrigen Frequenzen? Nun, der Vorteil ist, das ist extrem billig von der Elektronik her herzustellen. Das sind sozusagen Baumarktprodukte, die wir da brauchen. Das ganze Problem bei dem ist dann nicht mehr die Elektronik, sondern nur noch die Computer. Und das Teleskop wird verschiedene Knoten haben. Der Zentrum des Knotens liegt in den Niederlanden. Der Grund ist der, dass die holländischen Kollegen es geschafft haben, 5 Millionen Euro zu bekommen von ihrer Regierung, direkt vom Forschungsministerium zum Aufbau eines Knotens in den Niederlanden. Aber um dann bei dieser niedrigen Frequenz auch eine gute Auflösung zu erreichen, dafür sind die Niederlande einfach zu klein. Was liegt es da näher, als sich auszudehnen? Da geht es nicht weiter, da ist die Nordsee, müssen sich also nach Deutschland ausdehnen. Und deswegen sind im Moment also Gespräche im Gang, wie wir diese Knoten und dieses Teleskop nach Deutschland ausdehnen könnten. Und es gibt verschiedene Institute, auch unter anderem hier das in Göttingen, die Interesse geäußert haben, sozusagen einen Knoten entlang dieser Spiralarme zu erzeugen hier. Sie fragen, wieso sind das Spiralarme? Dann würde ich Ihnen also fast mit einem anthroposophischen Prinzip antworten, wie im Großen so im Kleinen. Es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass eine spiralförmige Anordnung von Einzelteleskopen auf der Erde die optimale Abbildung am Himmel liefern. Ich habe es nicht nachgerechnet, muss es also meinen Kollegen glauben. Diese Teleskope bestehen einfach nur aus einer riesigen Ansammlung von Dipolantennen. Das sind einfach nur Metallstangen auf dem Boden. Da bewegt sich nichts mehr, da wird nichts mehr geschwenkt. Da brauchen Sie kaum noch eine Wartung. Ab und zu müssen die vielleicht mal gereinigt werden hier. Alles passiert nur noch durch die Vernetzung, Verschaltung dieser einzelnen Dipolantennen. Das sind Millionen von Dipolen im Endausbau, die wir dafür brauchen hier. Das Ganze braucht also gigantische Computerleistung und riesige Datenleitung. Das heißt, es wird also das erste große, vollcomputergesteuerte Teleskop überhaupt werden. Nur das sind Zukunftspläne. Die Finanzierung ist noch gar nicht gesichert, aber wir sind da ganz optimistisch. Und eine Station selber kostet also weniger als 500.000 Euro. Das ist also etwas, was sogar für Universitäten noch ganz gut zu machen ist. Und die momentan angepeilten Stationen in Deutschland sind also, wie gesagt, Hamburg, Bremen, Tremsdorf bei Potsdam, Göttingen und Effelsberg bei Bonn. Und wir hoffen, dass also noch andere weitere dazukommen. Nun, und noch weitere Zukunft gibt es die Idee, dieses Computerteleskop noch auf eine wesentlich größere Skala zu setzen. Und zwar auf eine Skala, dass wir insgesamt eine Sammelfläche von einem Quadratkilometer bekommen. Deswegen heißt dieses Konzept das Square Kilometer Array. Entweder wieder mit vielen Dipolen, wie gerade das LOFA, oder mit vielen großen Einzelteleskopen. Es gibt verschiedene Konzepte, die im Moment miteinander konkurrieren. Und das ist ein internationales Projekt, dem also alle Radioastronomen der Welt im Moment arbeiten, dem wir in Bonn auch aktiv beteiligt sind. Und wir hoffen, dass dann irgendwann, vielleicht im Jahre 2015 oder noch etwas später, ein weltweites Teleskop gebaut wird. Das wird dann bei höherer Frequenz arbeiten. Deswegen wird es mit Sicherheit nicht in den Niederlanden und in Deutschland aufgestellt. Die momentanen Standorte sind also eher Südafrika oder in Brasilien oder in Australien her. Und bei dieser Key Science, bei den Treibern, Antreibern dieser neuen Wissenschaft für die nächsten Jahrzehnte, ist tatsächlich Magnetismus einer der wichtigsten Gründe. Es gibt also Pulsare, es gibt das dunkle Zeitalter, als die ersten Sterne, die ersten schwarzen Löcher entstanden, die Wiege des Lebens, wann sind die ersten Planeten entstanden, die dunkle Energie ist eine wichtige, und gegen diese sehr, sehr aktuellen Themen, die im Moment überall diskutiert werden, haben wir uns mit dem Magnetismus durchgesetzt, und das ist international akzeptiert als eine der zentralen Fragen, die uns im Universum noch offen bleiben. Woher kommt der Magnetismus im Kosmos? Wann ist der entstanden und wie hat er sich entwickelt? Das heißt also, wir haben zum ersten Mal ein großes Teleskop, was unter anderem eben dazu dient, den Magnetismus im Universum zu suchen. Und deswegen zum Abschluss, das magnetische Universum ist noch weitgehend unerforscht. Wir machen also erste kleine Schritte dahin und es wird uns mit Sicherheit noch viele, viele Überraschungen bereiten. Dankeschön.